ja, wir nutzen ChatGPT. Mhm. Und das ist so der Worst Case, würde ich sagen. Und dann guckst du in die Prozesse rein und es ist alles manuell.
Was machen die da mit ChatGPT, die schlechten?
Ach, die schreiben Texte, schreiben sich E-Mails vor, aber dann copy-pasten sie noch dann machen sie irgendwie mal eine Analyse. Im schlimmsten Fall posten sie noch irgendwelche Zahlen rein mit dem falschen Vertrag.
Hire or Fire, der Startup Talk mit Jan Lütje-Toden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hire or Fire. Ich bin Jan Lütje-Toden, Headhunter für Startups. Und heute sitzt bei mir Leon Rudert von Strictly Boring. Leon, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ich muss dir eben nochmal fragen, Leon. Dein Name wird ja mit Doppel-D geschrieben, aber Rudert ausgesprochen. Woher kommt das?
Das kommt daher, dass ich aus Preußen komme oder meine Familie. Also eigentlich bin ich Ur-Äppler, also aus Heidelberg. Und auf der Flucht vor den Russen ist ein D dazugekommen durch den ganzen Bürokratiekram.
Crazy.
Und das ist bei jeder Veranstaltung wirklich, also bei den ganzen Triathlons, die ich mache, bei jeder Veranstaltung, wenn ich auf die Bühne gerufen werde, sagen alle Rudert.
Ja.
Also Leute, das heißt Rudert.
Merkt's euch. Kann man seinen Nachnamen nachträglich ändern und ein D streichen?
Keine Ahnung, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Ist auch irgendwie originell, so der einzige.
Das stimmt.
Es gibt wirklich nur eine Familie, die mit 2D geschrieben wird.
Bei meiner Freundin-Familie war das auch so. Also ihr Mädchenname war Jene, J-E-N-E, französisch. Und die wussten immer, das kommt aus Frankreich, aber die wurden wohl früher mit Nachnamen eher so Jenny, wird das ausgesprochen.
Okay.
Und mein Schwiegervater fand das nicht gut. Und deshalb hat er in der Grundschule einfach angefangen, über das letzte E so ein, wie heißt dieses französische Accent darüber zu setzen. Und hat es dann Jene genannt, das wurde einfach überall übernommen.
Echt? Auch im Pass und so?
Ja, das geht einfach. Das geht einfach. Der hat sich halt durchgebullshit. Hat ab der Grundschule überall konsequent hingeschrieben. Nee, das ist falsch, das wird so und so geschrieben. Und heute steht es bei allen in der Familie so drin.
Crazy. Vielleicht soll ich einfach mal überall ein D weglassen.
Ich würde das einfach mal probieren. Du kannst ja auch einen Künstlernamen eintragen. Leon Rudert, aber nur mit einem D.
Okay, wir sehen uns in 5 Jahren nochmal und dann schauen wir mal, ob es dazugekommen ist.
Da steht da so Leon Rudert, a.k.a. Leon Rudert. Oder ich bin Leon Rudert, aber meine Freundin nennt mich Leon Rudert. Leon, weißt du, du bist mir übrigens früh aufgefallen, weil ich glaube, das erste Mal, als wir uns kennengelernt haben, das war irgendwo im Snox Office.
Ja.
Lass das mal, war das vor dem Videodreh, damals mit Johannes und Moritz Maas? Kann das sein, so Oktober?
Ja,
vor knapp 2 Jahren.
Das kann sein. Ja, da war ich auf jeden Fall noch angestellt. Und ich glaube, da haben wir kurz in der Küche gequatscht.
Genau.
Der wart hier gerade am. War das Studio noch oben da? Ich glaube, ihr wart oben noch gesessen, oder? Podcast?
Wir haben noch oben gesessen. Ja, genau. Ja. Hinter dem Büro, da waren damals, glaube ich, wessen Büro war das denn? Das alte Snox Holding Office. Und da war hinten noch so eine kleine Aufnahmebox drin.
Crazy.
Aber wir haben auch einmal in der Main Area am Snox Büro was gedreht. Ich habe jetzt ein Video mit Johannes gemacht. Da haben wir Mario Kart gespielt.
Ja.
Und uns dabei unterhalten. Ich glaube, da haben wir uns kennengelernt.
Ja, ich glaube, das war das erste Mal. Und dann haben wir uns aber länger nicht gesehen.
Mhm.
Aber ich weiß, wir haben damals schon irgendwie über Prozesse und auch was wir im HR da gemacht haben. Damals hieß es bei uns ja noch HR, jetzt heißt es People and Culture.
Ja, das darf man ja heute nicht mehr sagen. Ne?
Genau. Darf man nicht mehr sagen. Und ja, seitdem kennen wir uns.
Ja, ich plädiere auch dafür, dass man bald Brownies Schokokuchen nennen muss. Ist ja auch genau das.
Alles eindeutschen auch,
finde ich. Ja, oder nicht nur People, sondern Talent. Ja, wir sprechen ja heute auch ein bisschen über People und nachher auch noch über KI, Agent versus Mensch. Da habe ich auch ein paar spannende
Fragen. Ich bin sehr gespannt auf deine Fragen.
Ich habe auch ein paar spannende Fragen.
Ich habe ja gar keine Ahnung, also wirklich.
Von dem, was heute kommt oder vom Thema KI?
Beides nicht.
Beides nicht, okay.
Das ist immer nur alles auf YouTube.
Also das eine, Fragen habe ich.
Ja.
Antworten, du musst dir irgendwas zusammenreimen für die Leute heute.
Okay, ja, ich freestyle einfach.
Also ich habe denen gesagt, da kommen KI-Experte.
Ich mag es aber auch einfach, lockeres Setting. Ich schaue einfach mal, was kommt und dann schauen wir mal, ob ich Antworten habe.
Ey, ich fände es total mal spannend mal. Nehmen wir an, du bist irgendwie zum Interview und du weißt überhaupt nicht, was los ist. Man würde dich so als Arzt einkleiden und auf so ein Panel setzen und sagen, Leon Rudert, Gehirnchirurg.
Hey, gibt es da nicht auch so, da gab es doch auch so Hochstapler schon mal, habe ich
da,
irgendwo.
Ja, klar, da gab es einige.
Die so sich als Arzt ausgegeben haben und dann wie auch praktiziert haben sogar, obwohl sie gar nicht approbiert sind. Oder?
Gab es einige von. Ja. Gibt es ja auch bei The Mentalist, meine liebste Krimi-Folge, da gab es auch mal so ein Ding, da war eine Ärztin, die war Hochstaplerin. Und weißt du, warum sie enttarnt haben?
Genau.
Man konnte ihre Schrift lesen.
Crazy.
Und da meinten die halt, nee, alle Ärzte sind viel zu arrogant. Die denken, die sind so arrogant und denken alle, niemand muss eine Schrift lesen und schreiben dann einfach so schnell hin. Man konnte ihre Schrift lesen und daher wussten, nee, das ist
nicht. Sehr authentisch.
Das ist keine echte Ärztin. Wo ist sie aufgeflogen?
Hat sie eine Schreibschrift?
Mega. Aber ich finde Hochstapler-Geschichten ja ultra spannend. Auch so Catch Me If You Can.
Ja.
Kennst du die?
Ja, safe.
Und da geht es ja auch darum, dass er sich so als alles Mögliche ausgibt, vor allem Pilot. Am Ende kam aber raus, der war ein doppelter Hochstapler. Also selbst diese ganzen Sachen, die er erzählt hat, die er gemacht hat als Hochstapler, die sind nie passiert. Er hat sich die ganze Story ausgedacht, was er sich...
Das ist ein geiler Film.
Ja, aber ich meine, das ist alles nie passiert. Der hat sich diese Geschichten, wie heißt der, Frank Abagnale,
ja.
Der hat sich ausgedacht. Seine Hochstapler-Geschichte war erfunden.
Ja.
Der hat sich nie als Pilot ausgegeben oder so.
Okay,
der hat das alles nicht mehr gemacht.
Weiß gar nicht mehr genau.
Also das war, ja. Ja, crazy. Wie ist es denn? Du hast ja damals richtig bei Snox deine Karriere gestartet. Wie bist du damals bei Snox, bei Johannes gelandet und was hast du da so mit KI-Themen gemacht?
Das war so geil. Ist eigentlich eine ganz süße Geschichte. Mhm. Ich war damals bei meinen Eltern auf der Couch gesessen und hatte eigentlich schon 3 Zusagen. Also ich habe mich, keine Ahnung, ich hatte Glück. Ich habe halt KI studiert und habe dann ein bisschen geforscht und wollte dann aber auf jeden Fall irgendwo arbeiten, wo ich halt was lernen kann, Impact haben und so weiter. Und dann hatte ich 3 Zusagen und wollte mich eigentlich gerade entscheiden. Mhm. Und war ich halt bei denen zu Besuch und dann kommt meine Mutter rein und wie Mütter halt so sind, da der Bub bewirbt sich, will sie helfen und zeigt mir ihr Handy. Guck mal, die sehen doch nett aus. Und da ist so ein Bild von Johannes und Felix, wie sie sich so ein High Five geben. Und dann weißt du, die gucken nach einem ChatGPT-Specialist.
Ja.
Und dann war ich so, okay, was will Snox mit ChatGPT-Specialist und was ist überhaupt für eine Stelle?
Wusstest du, wer Snox war vorher?
Ich kannte es von einem Kumpel, weil der einen E-Commerce-Startup hat und da haben wir immer Podcast gehört.
Ja.
Also den gab es damals schon, den Podcast.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, ich will das wissen.
Ja.
Einfach wirklich aus Neugier beworben. Eigentlich, wie gesagt, hatte ich mich schon entschieden, aber und dann ging das so schnell, dann war ich mit Edwin, kennst du Edwin?
Ja, klar, den haben wir geheiert.
Echt, den habt ihr geheiert?
Klar, haben wir geheiert.
Crazy, weil er hat dann mich geheiert. Also ich hatte mit ihm das erste Gespräch.
Ohne uns wärst du nie gelandet.
Und das zweite Gespräch war dann einfach ein Spaziergang. Da waren wir 2 Stunden mit Johannes und ich waren am Rhein spazieren. Haben eigentlich über ganz viele andere Sachen außer KI gesprochen.
Ja.
Und dann meinte er, ey Leon, kommst du morgen früh um 9, kriegst einen Case. Wenn der geil ist, kannst du nächste Woche anfangen.
Cool.
Und so war es dann. Dann habe ich, eine Woche später habe ich dann angefangen.
Und das war dann für diese ChatGPT-Stelle?
Ja, ChatGPT Research Specialist.
Ja.
Aber eigentlich habe ich halt dann gecodet und habe halt erstmal geguckt, was sind Potenziale und dann ging die Reise so los.
Warst du der erste dezidierte KI-Hire bei Snox?
Ja, genau.
Ist es jetzt 3 Jahre her? Wann war das genau?
3,5 Jahre.
3,5 Jahre her?
Crazy, ja.
Aber das ist schon, da ist Snox schon, also Johannes auch sehr, sehr früh dran gewesen.
Voll, damit. Also ich glaube, da kam ChatGPT kam halt ein halbes Jahr vorher raus.
Ja.
Und das ist halt Johannes, weißt du, der ist dann immer so,
der probiert
let's fucking go,
ja.
All in.
Ja.
Und so hat er mich halt auch behandelt. Ich saß wirklich dann von Tag 1 ihm gegenüber und wir haben jeden Tag abgenerdet über die neuesten AI-Sachen.
Ja.
Meistens war, sobald ich im Tunnel war, war er immer so, dass er reinkam und irgendwelche crazy Ideen hatte. Und dann haben wir versucht, die irgendwie umzusetzen.
Mega.
Und dann...
Dann hast du ja auch lange auf dieses eine Bild geguckt, was ich Johannes geschenkt hatte. Mit Johannes als Socken-Superheld.
Das wollte ich dir noch sagen.
Ja.
Das ist richtig geil. Ich weiß, wo das jetzt steht.
Nein, ich habe keine Ahnung.
Das steht bei mir am Platz. Wirklich, das steht hinten.
Ach, bist du auch im Snox Office jetzt auch noch?
Ja, genau. Ich bin gerade noch Untermieter. Und ich habe hinten mein Panel. Ich habe auch so Wandpaneelen hier aufgebaut. Aha. Und rechts von mir steht dieses Bild, wo ihr beide als Superhelden drauf seid. Vielen Dank für 4 Jahre Snox und Startup
Welt.
Und da dachte ich, habe ich letztendlich gedacht, das muss ich erzählen, wenn ich da bin.
Ja, weil ich war letztes Mal wieder bei Johannes im Office, schon ein paar Monate her.
Ja.
Aber das Bild war nicht da, ich wollte auch nicht nachfragen.
Ja, das steht bei mir. Also ich habe es mir nicht aktiv gegönnt, irgendwie stand es auf einmal bei mir.
Ja,
weiß auch nicht.
Ja.
Aber es stand auch schon da, als ich kam. Also,
ja, aber es war früher auch lange in Johannes Office, vielleicht hat das von hingestellt, dass ich zu Besuch kam.
Ja.
Aber ja, mega, freut mich. Also das Beste ist ja Kunst, das wird ja später richtig viel Geld wert sein.
Hast du es selber gemacht, oder?
Nee, wir haben das designen lassen. Also damals gab es ja, guck mal, es ist ja schon ein bisschen her, dass es damals hast du noch keine generative, heute würde ich es ja einfach selber machen lassen.
Ja.
Vor allem Gemini ist ja mittlerweile so leistungsstark bei Bildgeneration.
Ja.
Was mir ist es jetzt auch vor ein paar Tagen aufgefallen, wenn du bei Google Bilder suchst, auf dem Handy und hältst irgendwie auf ein Bild drauf, kannst du es ja sofort bearbeiten.
Ja.
Das ist crazy. Also aber innerhalb, also du klickst dann
drauf. Kannst du Sachen entfernen und so weiter.
Ja, oder kann sagen, hier, ich habe dann irgendwelche Aston Martins angeschaut und gesagt, hier, er packt mir das mal vor ein norddeutsches Landhaus statt Autobahn.
Ja.
Und das dauert, das geht mittlerweile so schnell, es dauert 3 bis 6 Sekunden, hast ein fertiges Bild.
Ja.
Crazy. Und das alles in der Free-Version von Gemini.
Das ist schon krass.
Crazy.
Ja, das ist, die machen da nur einen Edit-Call, also die tauschen nur einzelne Pixel aus, deswegen dauert es nicht so lange, weil nicht das ganze Bild.
Ja, aber du brauchst ja, also ganz ehrlich, dafür, dass ich hier meine Ausrüstung ein bisschen verändere, was willst du da für einen Aufwand machen?
Ist ja falsch. Die machen das schon richtig, das macht Google richtig gut, dass sie das halt direkt in die Apps integrieren und so weiter.
Ja, ich glaube, Google wurde auch lange unterschätzt bei dem Thema. Einfach weil ich glaube, die haben halt zwei Vorteile. Zum einen, die haben halt schon so viele Programme, Kalender, E-Mail, Suche, Ads, die haben einfach schon so viel und die haben halt Cash ohne Ende. Die brauchen kein Funding.
Ja.
Die könnten auch das 10-fache ausgeben, würden sich merken.
Das ist cool, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ja. Die Standardmodelle sind es halt nicht so sehr. Also Nano Banana ist nach wie vor, kann ja,
ja.
Also ist eigentlich schon State of the Art, kann man schon sagen, mit GPT Images 2.0. Aber die anderen Modelle, GPT-3 und so, die kommen halt mit den Claude-Modellen einfach nicht mit.
Ja, klar.
Und deswegen ist es dann, also ich persönlich nutze es dann halt auch nicht integriert,
sondern
ich nutze dann einfach den Claude MCP, also die Verbindung zwischen Claude und meinem Mail-Programm.
Okay, ja.
Weil es einfach besser funktioniert.
Ja, ich nutze es, glaube ich, immer, was ist das, Fable? Ist das 5.0?
Ja.
Also habe ich als Standardeinstellung.
Ja.
Für meine normalen Sachen, dann läuft, also das klappt super.
Also wenn du ein bisschen mehr Geschwindigkeit willst, reicht es schon auch, wenn du jetzt zum Beispiel Sonnet verwendest für so normale, so für dein, wir haben gerade drüber gesprochen,
meine
für
Ernährung.
Dein Ernährungstracking.
Ja.
Kannst du einfach Sonnet verwenden, brauchst nicht Fable, auf Fable warten.
Stimmt, weil das dauert immer einen Moment.
Genau, der denkt dann länger nach.
Und meinst, Sonnet, übertrieben.
Ja, safe, weil das ist ja nur, du gibst ja ein, dann musst du irgendwie die Mengen schätzen.
Genau.
Und das kannst du auch einmal mit Sonnet machen.
Ja, weil auch mit die anderen abzuholen, ich bin einfach bei KI ein riesiger Fan von Chats.
Ja.
Habe ich dir erzählt, weil ich hatte vorher so eine andere Ernährungs-App und dann, Alter, mittlerweile kommt es mir vor wie im 19. Jahrhundert. Da musst du halt irgendwie sagen, Frühstück locken, dann klickst du auf Frühstück. Da kommen da irgendwie mehrere Positionen, dann klickst du auf Textfeld 1, dann gibst du ein Banane.
Ja.
Da kommen Optionen für alle 17 Bananen, die abgespeichert sind. Genau, und dann ist die Chiquita-Banane oder Edeka oder Rewe oder aus dem Garten gepflückt oder von Oma. Musst du das auswählen, da musst du sagen, wie groß war denn die Banane? 80 Gramm. Ne? Also es ist aber so ein manueller Aufwand, jede Sache da einzugeben.
Es ist auch genau, muss man sagen. Also es ist dadurch
berechnet es genau?
Sehr genau. Mit KI ist es ein bisschen ungenauer, aber wir hatten Bock, das alles. Also
ja, und vor allem, was mache ich denn? Guck mal, also in der perfekten Welt sitze ich da und esse nur Reis mit Hähnchen und wiege das vorher. Im normalen Leben bin ich bei Mama zum Mittagessen eingeladen, es gibt Bratkartoffeln. Ne? Und oder es gibt noch irgendeine Soße, wo noch Pilze drin sind. Und zum einen will ich nicht bei Mama irgendwie eine Waage rausholen. Und zum anderen kann ich.
Witzig.
Aber auch zum anderen wüsste ich ja auch dann nicht, wenn ich einen fertigen Teller bekomme, will ich ja halt nicht sagen, stopp, ich muss wiegen. Und wenn ich irgendwie Soße mit Pilzen habe, weiß ich ja immer noch nicht, auch wenn ich die gewogen habe, wie viele Pilze da drin sind. Und ganz ehrlich, ich will ja auch nicht Mr. Olympia werden. Ich will einfach auf mich selbst achten, auf wissen, was ich konsumiere. Und ich will Eiweiß hütten und bin halt ein bisschen im Defizit. Und dafür. Ich habe noch nie sowas Geiles gesehen wie Claude. Siehst du es auch so, dass die großen Anbieter viele der kleineren Apps einfach kicken werden? Weil ich finde schon jetzt, Claude ist als Ernährungsberater besser als fast alle Ernährungs-Apps.
Ja, voll.
Aber die werden ja alle, wie siehst du das?
Es kommt, also grundsätzlich
ja,
weil einfach die Modelle so krass sind, dass sie kleinere Apps, die jetzt keine riesige Fachexpertise haben, mein Beispiel ist immer Calendly, das ist jetzt kein riesen, also kein riesen Expertise, die da hinten dran ist. Das kann man dann einfach selber bauen.
Ja.
Oder dass du halt sowas wie diese Tracking-App jetzt zum Beispiel, dass du da einfach das mit Claude machen kannst,
wenn
du dir eine kleine Datenbank hinten dran baust.
Ja.
Easy.
Genau.
Wenn du aber, jetzt werde ich ein bisschen spezifischer, jetzt gehen wir mal aus dem E-Commerce raus. Wenn du jetzt eine krasse Fachexpertise hast, zum Beispiel in der Entwicklung von Elektroautos, keine Ahnung, und du hast einen Batterieentwickler und da geht Claudes Wissen irgendwann zu Ende, weil der nicht alle internen Daten von Mercedes oder Audi oder keine Ahnung, wie die alle heißen.
Ja.
Oder auch im E-Commerce, wenn du eine ganz krasse Fachexpertise hast, dann kannst du immer noch ein SaaS-Tool bauen, weil Claude diese Fachexpertise nicht hat.
Ja, okay, verstehe.
Und das ist so ein bisschen Supercharging dann von AI.
Ja.
Wenn du halt einen Gap oder einen Vorsprung hast in der Fachexpertise.
Ja, spannend. Ich gucke ja auch gerade, ob ich nochmal was Richtung Software für Recruiting so nebenbei gründe oder auch in Early Startup reingehe.
Ja.
Und da gucke ich mir halt auch vieles an, weil ich mir immer bei vielen Sachen denke, okay, was kann das, was Cloud nicht kann?
Ja.
Und wie rechtfertigt ihr noch eure Existenz in 2 Jahren noch?
Ich würde alles Chat-only bauen.
Ja, Chat-only. Das nutzen die meisten dann auch mittlerweile.
Richtig. Also ich arbeite nur noch so. Ich habe wirklich immer 3, 4, same. Bei mir sind es halt Terminals, bisschen nerdy, aber halt 3, 4 Terminals parallel auf und arbeite immer parallel. Ja. Wenn der eine arbeitet, gehe ich zum nächsten.
Ja.
Und ich denke auch so ein bisschen drüber nach. Also ich habe mir jetzt quasi mein Asana noch einen Layer drauf gebaut, auf dem ich einfach nur chatte. Also der macht einfach nur, also der managt meinen Asana selbst, weil er weiß, wie es versteht, wie es funktioniert, wie es aufgebaut ist.
Ja.
Das musst du ihm halt sagen, sehr genau. Und dadurch habe ich quasi alle anderen Tools auch angebunden. Also was wie mein Granola ist damit dran, oder mein Gmail ist damit dran. Und so, glaube ich, werden in Zukunft die Tools aufgebaut sein, dass du halt ein Chatfenster hast und irgendwo hast du dann den ganzen Kontext, der halt hergeholt wird.
Und du brauchst halt die Integration, Zugriff auf alles. Ja, ich sehe es auch so. Und ich glaube, da ist Shift, weil ich glaube, möglich ist das ja auch schon länger, aber ich glaube, langsam sind auch die Leute ready dafür. Frank Thelen hat ja früher auch mal so eine Art Scanner-App gebaut. Das ist, glaube ich, fast 20 Jahre her. Also so eine PDF-Scanner-App, das heißt ein Papier und hast halt kein Faxgerät so zum Einscannen, sondern machst ein Foto und dann wird das in eine PDF umgewandelt.
Ja.
Das haben die irgendwie gebaut, damals wollte das noch keiner und ich glaube, dann haben die Lizenz irgendwie verkauft für diese Technologie. Aber die waren damals schon so weit, dass sie auch Dokumente sehr gut auslesen konnten.
Mhm.
Und damals, das war auch so die Cloud-Phase, als es losging, so mit Online-Clouds, wo du es gespeichert hast. Du hast nicht mehr deine Sachen auf einem lokalen Rechner gespeichert oder auf einem Server, sondern halt bei Google oder so.
Ja.
Im Google Drive. Und die waren vor 20 Jahren schon so ready, dass sie bei Cloud-Anbietern, wie zum Beispiel im Google Drive, wären Ordner überflüssig gewesen. Du hättest einfach alles reinschmeißen können und sagen, ey, Rechnung April bis Mai für Getränkelieferanten. Das hättest du dir gesagt. Wollte aber keiner. Die Leute wollten einfach ihre Ordnerfunktion weiterhaben. Die wollten wissen, ich klicke darauf auf Rechnung, dann klicke ich auf April, dann klicke ich darauf. Dann ziehe ich mir die raus. Dann klicke ich auf zurück, dann klicke ich auf Mai. Dann ziehe ich mir die raus.
Ja.
Dann öffne ich die, lese die Zahlen und trage sie in Excel-Teilen. Das wollten die Leute vor 20 Jahren haben. Und deshalb ist es mit der App nichts geworden, deshalb haben die Lizenz verkauft. Also ich hoffe, ich kriege die Story richtig zusammen. Aber heute ist es anders. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mich im Google Drive den geöffnet habe, um ein Dokument zu suchen, in dem ich die Folder durchschaue.
Das machst du nicht mehr.
Das ist lange her. Und vor allem, es ist nicht nur so, dass du die Suchfunktionen, dass du es einfach suchen kannst, sondern es ist mir mittlerweile egal, wie das strukturiert ist. Ich weiß nicht mehr, wo diese ganzen Docs für mich liegen.
Das ist mir völlig egal. Egal, sondern du musst es verstehen. Also das ist auch so ein Trick, den vielleicht jeder einmal mitnehmen kann. Es ist egal, wie die Ordnerstruktur aussieht, wenn Cloud sie versteht. Weil du wirst eh nicht mehr reingucken. Es ist halt wichtig, dass es gut dokumentiert ist, dass er immer versteht. Ist eigentlich so, dass der wichtigste Skill aktuell ist eigentlich dann Cloud oder irgendeiner KI zu zeigen, wie deine Arbeitsweise ist und wie du gerne arbeiten würdest.
Ja.
Weil dann hebelst du dich halt richtig.
Ja.
Weil ich glaube, jeder kennt es, dass man halt einfach manchmal das Gefühl hat, ist er dumm oder versteht er mich nicht oder warum macht er jetzt das?
Genau.
Und meistens ist das Problem, ist schon limitiert, aber meistens ist das Problem nicht Cloud, sondern eher das, was du ihm gegeben hast, was du eben haben möchtest.
Das sind auch so Kleinigkeiten, zum Beispiel bei meinem Ernährungstracker. Ich habe Cloud das gesagt, stell mir keine Folgefragen. Also halt die Klappe, frag mich nicht, was steht heute zum Abendessen an? Will ich nicht. Ich sag dir das, gib mir gerne Feedback dazu, sowas wie Odos aber ein bisschen fettig. Aber frag mich bitte nicht, was heute Abend noch ansteht. Habe ich gar keinen Bock drauf. Lass mich in Ruhe. Also ich versuche alles ja auch von mir. Ich habe Mitarbeiter, Kinder, ich brauche nicht noch eins.
Weißt du, was er bei mir immer macht? Bei mir sagt er immer, Leon, ist jetzt schon 23 Uhr. Hör jetzt auf zu arbeiten.
Sagt er das?
Ja.
Aber hast du ihm was gesagt?
Nein.
Ja.
Er sagt dann einfach, Leon, wir sind jetzt schon seit 12 Stunden am Arbeiten. Hör auf jetzt.
Spannend.
He cares. Also so sieht's aus zumindest.
Ja, es gibt auch diesen Witz, da sitzen 2 KI-Roboter im Restaurant und essen Steak und trinken Rotwein.
Ja.
Und dann kommt ein menschlicher Kellner und schenkt den beiden KI-Robotern Rotwein nach.
Aha.
Und geht dann wieder. Dann sagt der eine KI-Roboter zum anderen, guck mal, die hätten Angst, dass wir ihnen ihre Jobs klauen.
Okay.
wie ist es denn? Snox haben wir schon besprochen. Was du da gemacht hast, wie kamst du dann zu deiner Gründung? Was machst du jetzt?
Also, wir haben erstmal halt den Bereich so ein bisschen aufgebaut und das waren ja dann 3 Jahre, also wir haben schon viel gelernt, viel gemacht.
Ja, vor allem direkt auch mit Johannes. Also so eng arbeitet kaum einer mit Johannes so lange zusammen.
Das war ein absolutes Privileg.
Ja,
also auch crazy. Rückblickend kommen, ich bin so dankbar, ja, weil ich kam hier rein, ich hatte keinen Plan von E-Commerce. Bin ich ehrlich, ich war halt so ein KI-Scientist. Ne? Und jetzt kann ich dank Johannes und dem ganzen Führungskräfteteam bei Snox einfach die BWA von einem E-Commerce-Unternehmen halt hoch und runter beten. Mhm. So. Weil es halt, es war schon manchmal dann auch Leistungskultur, logisch, aber dadurch kannst du auch extrem wachsen. So, und dann hat er mich natürlich auch immer mit auf Bühnen genommen, keine Ahnung, dadurch ist dann ein Netzwerk aufgebaut worden. Und irgendwann kamen halt Brands zu mir und meinten, ey Leon, kannst du nicht mal gucken bei uns? Ja. Und das wurde dann immer mehr und immer mehr, bis zu dem Punkt, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ich wollte mich eh irgendwann selbstständig machen. Ja. Also ich war mal so eine Zeit lang ein bisschen in der Immo-Blase unterwegs, eine Immo gekauft und so, habe überlegt, da was zu machen. Aber dann hat sich das einfach so ergeben. Es ist einfach passiert, weil immer mehr Kunden kamen, immer mehr Leute. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt muss ich einfach mal all in gehen.
Ja, ja.
Und ja, dann habe ich jetzt im Februar gesagt, meine Mission ist jetzt, Strictly Boring, so heißt meine Agentur, quasi das zu bauen, was E-Commerce-Brands langweilig Geld verdient. Weil man redet immer über KI, wir sind wahrscheinlich der 483.000. KI-Podcast da draußen.
Ja.
Und jeder sagt so, es wird alles verändern, aber was man wirklich bauen kann, damit es Geld verdient, das zeigt eigentlich am Ende keiner. So, es klingt alles immer fancy, aber so langweilig das bauen, was Geld verdient, und es sind wirklich die langweiligen Sachen, die Geld verdienen, aus meiner Sicht zumindest, dann, ja, das höre ich nicht so häufig. Gibt es auch natürlich gute Agenturen, auch ich habe auch sehr viele befreundete Agenturen, die auch einen guten Job machen, aber das ist so meine Mission jetzt.
Wenn E-Commerce-Brands zu dir kommen und sagen, ey Leon, gib uns mal ein Order, guck dir mal alles an, was sind so die Top 3 Sachen, die die Leute machen können, um mehr Geld zu verdienen?
Das allererste, was ich immer mache, ist, wo verwendet ihr die meisten Sheets? Und wo werden die meisten Sheets manuell gepflegt? Weil das ist der größte Effizienzkiller, den E-Commerce-Brands, zumindest in der Range, die ich betreue, so zwischen 5 und 200 Millionen Euro ungefähr.
5 bis 200?
Ja, genau. Ungefähr, das ist so die Range, da kenne ich mich halt auch gut aus, von den Prozessen, wie die skalieren und so weiter. Und da hast du meistens halt noch irgendein Wachstumsproblemchen in Form von Sheets.
Ja.
Und mit Claude oder bei mir ist es Claude, geht auch mit GPT 5.6 oder so, kannst du es halt super gut machen, dass du die Sheets nimmst, dir die Datenstruktur anschaust und die dann sauber in ein Tool gießt. Und das ist, wenn du weißt, was du tust, ist schon ein bisschen komplexer, ist es wirklich kein Aufwand mehr. Und dadurch kannst du halt dir die Prozesse dann end-to-end angucken, weil was geht eigentlich rein?
Ja.
Beispiel jetzt zum Beispiel ein Produktkatalog und mit einem Sourcing-Anteil und so weiter. Dann hast du wie so ein kleines Mini-Sourcing-Tool. Und das kannst du halt super, super easy bauen.
Okay, also Nummer 1, Sheets angucken.
Genau.
Und diese ganze manuelle Arbeit erstmal eliminieren. Und da bist du ja auch Fehler.
Ja.
Also bei dieser Datenübertragung manuell ist ja...
Ja, also es war immer, eigentlich war das von Anfang an bei Snox das Problem. Wir wollten immer unseren Produktkatalog und unser Order Management, wollten wir immer irgendwie in ein Tool oder irgendwie, aber es war nie drin, weil es war halt noch nicht effizient genug, diese Tools zu bauen. Es hätte zu lange gedauert, wäre nicht rentabel gewesen.
Ja.
Mittlerweile geht es jetzt, weil man halt so viel schneller geworden ist.
Ja.
Genau.
Okay, Nummer 2?
Nummer 2 ist dann abhängig. Ich stelle dann immer so Fragen wie, wo habt ihr die meisten FTEs drauf? Wo habt ihr den größten Umsatzhebel? Und wo geht die meiste Zeit drauf? Und dann muss man sich halt anschauen, ist das Ganze auch langweilig automatisierbar? Es gibt ja immer Automatisierungen, die sehr fancy aussehen.
Ja.
Zum Beispiel haben wir bei Snox mal versucht, eine Datenbank zu bauen mit einem Chatbot vorne dran, der alles weiß über uns. So, das ist aber super fancy und hat echt viel Geld gekostet, aber am Ende hat es keiner genutzt, weil kein Pain da war.
So, das heißt, da muss man, wenn ich mich im Marketing frage, was ist nochmal der beste Triggerpunkt für Männerboxershorts? Ist es Aussehen oder ist es Hygiene oder lässt sich nicht reißen? Was ist es nochmal?
Ja.
Dann kann ich danach fragen.
Zum Beispiel.
Ja, ne?
Genau. Oder bei uns war es viel Amazon-Wissen, was wir da reingepackt haben damals. Einfach auch von Snox Halting war ja damals noch bei Snox dabei.
Ja.
Aber ehrlich gesagt hat es keiner genutzt. Es war auch eher ein Down.
Crazy.
Genau. Und deswegen, also zweites, drittes, was ich aktuell häufig baue, ist sowas wie Influencer-Marketing, weil da sehr viel, also die Leute wollen halt schneller recherchieren. Ja. Danach schaue ich so ein bisschen, wo ist halt sehr viel manueller Aufwand dahinter. Ja. Und ansonsten Creatives ist gerade halt auch, weil es super also gut funktioniert. Ne? Ja, so, ich sage immer, die super kreativen Sachen, dafür macht es manchmal noch Sinn, ein Shooting zu machen, einfach weil es dann authentisch oder sehr authentisch ist. Aber wenn es so von der Stange Sachen sind, sowas wie Produktbilder für einen Online-Shop, das ist ja sowas von gelöst.
Ja, vor allem, wenn es so Richtung Farben geht und sowas, so verschiedene Farben, verschiedene Outfits, die aber gleich sind.
Ja, und da macht es Sinn, also klar kannst du auch super kreative Sachen dann mit Hixfield bauen oder mit KI generieren. Mhm. So war das nicht gemeint, dass man dann nur Shootings machen soll, aber da macht es halt keinen Sinn, das voll zu automatisieren.
Ja, verstehe.
Wenn du aber so viele Produkte hast und jede Woche 3-4 launchst oder so und du musst immer Produktbilder nachschießen, dann kannst du es voll automatisieren, weil das ist einfach gelöst.
Klar. Schon mal eine Sache vorweg, ich habe ja auch ein paar Fragen aus der Community mitgebracht, die kommen erst nach, aber eine passt da ganz gut rein.
Hau raus.
Und zwar, du hatte einer gefragt, du hast durch KI einfach einen viel höheren Output. Mhm. Vor allem im Bereich so generative KI, Creatives und sowas.
Ja.
Und du brauchst eigentlich immer Menschen, der es abnimmt.
Ja.
Aber KI kann ja eigentlich noch viel mehr produzieren. Das heißt, irgendwann kommt der Punkt, wo du als Mensch das gar nicht mehr alles abnehmen kannst, weil da so viel Output kommt. Das heißt, wie kontrollierst du überhaupt das am Ende noch? Wie bewertest du es noch, wenn es einfach zu viel ist?
Sehr gute Frage. Ich bin Fan davon, je nachdem, wie groß der Impact ist, immer einen Human in the Loop zu haben. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel planst auf einen, wir bleiben mal bei den Creatives, wenn du planst auf Meta einen Creative live zu nehmen und du schmeißt direkt ein paar tausend Budget drauf, dann würde ich sagen, kontrollier es vorher einmal.
Ja, ja.
Was man aber macht, zum Beispiel, wenn man so ein Creative Iterationstool baut, wo du quasi testest und dann neue Varianten generierst, weil du ja nicht mehr limitiert bist im Output, kannst du die mit sehr, sehr wenig Budget einfach live nehmen, gucken, ob sie performen. Und wenn sie performen, gehen sie weiter. Die anderen werden abgeschaltet.
Ja, okay.
Und dann hast du halt einen Invest von ein paar Euro.
Ja.
Und so kannst du es zum Beispiel machen.
Okay,
oder wenn wir bei Produktbildern sind zum Beispiel, kannst du sowas wie, du hast dann ein Referenzbild und das hat zum Beispiel einen weißen Hintergrund, wie du es im Online-Shop immer hast. Und dann machst du einen Test, dann misst du die Farbe von dem generierten Bild, ob der Hintergrund dem entspricht.
Ah.
Und wenn nicht, korrigierst du ihn.
Ah, okay. Das heißt, du baust im Grunde genommen baust du Fehlersuchsysteme ein.
Ne? Also du machst halt so, und die sind teilweise auch gar nicht KI. Die sind teilweise dann deterministisch, dass du einfach, also logisch, nach Logik gebaut, dass du einfach dann die Farbe misst und wenn nicht, machst du wie so einen Weißabgleich in Lightroom.
Ja,
also das ist dann wie, als würdest du Photoshop oder Lightroom bedienen.
Ja, und da können auch Fehler draus passieren. Ich glaube, eine richtig große Schuhbrand, die wir auch alle kennen, also jetzt nicht bei uns aus der D2C-Bubble, sondern eine richtig große, aber jetzt namentlich nicht nennen, die hat mal einen richtigen Shitstorm. Ich glaube, die wurden auch verklagt, weil die haben automatisch Ads geschaltet mit KI in Bezug auf deutsche Feiertage.
Oh.
Und die hatten halt einen 20%-Code zur Reichspogromnacht, den sie über Ärzte rausgehauen haben.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, genau. Es war wild. Es war richtig wild. War natürlich nicht lange online. Aber ja, wenn du irgendwie falsch promptest und sagst, so, nicht sowas sagst wie nimm die offiziellen deutschen Feiertage, sondern nimm besondere Tage der deutschen Geschichte.
Und das meine ich.
Dann kommt halt sowas raus.
Du musst halt aufpassen, was du promptest. Aber ist es, sind wir ehrlich, ist es so einfach, jedes mögliche Szenario vorher zu bedenken, ist schwierig. Und deswegen bin ich echt ein Fan von Human in the Loop und mache meistens eigentlich ein Freigabefenster mit rein.
Ja.
Ist natürlich immer so kundenabhängig, was die sich wünschen. Und wenn du es aber gut eingrenzen kannst, wenn du einfach nur sagst, guck mal, das ist mein Best Performer, den möchte ich bitte iterieren und die Freiheitsgrade sind Text, Hintergrund und Model. So, vielen Dank. Dann würde ich sagen, kannst du es auch einfach live schalten.
Das stimmt. Das kommt natürlich immer darauf an, wie viel Schaden kann hier theoretisch angerichtet werden.
Genau.
Ne, wenn wir zum Reichspogrom-Ding, da kannst du sehr viel Schaden anrichten. Wenn du aus Versehen ein ärmelloses Shirt promptest, statt einem mit Ärmel.
Ja,
ist doof, aber es ist an sich kein Schaden.
Voll.
Ne, das fixst du und gut ist.
Ja.
Wie ist es denn? Wir haben ja heute den 13. August 2026, weil es ändert sich immer so viel, deswegen ist mir wichtig, dass Leute, wenn sie das hören, noch wissen, wann wir genau geredet haben, Stand der Technik.
13.
Ich würde dich gerne mal fragen, ob du drei Beispiele für E-Commerce-Brands hast. Nicht konkrete, spezifische Brands, sondern wenn wir als Beispiel drei Brands nehmen, wie nutzen die heute KI wirklich? Und zwar einmal die, die den Schuss nicht gehört haben. Mhm. Heißt nicht, nutzen gar keine KI, aber halt sehr so wie ein Laie. Die nutzen es halt nicht gut.
Ja.
Dann die anderen, die es gut nutzen, die machen so wie die meisten, die machen einen guten Job. Und die Brand, die ganz vorn mit dabei ist und eigentlich so perfekt wie möglich aktuell nutzt. Was würden diese drei verschiedenen Firmen heute mit KI machen und wie würden sie die Agenten einsetzen?
Das ist eine geile Frage.
Dankeschön.
Lass mich kurz nachdenken.
Wir schneiden das raus. 10 Minuten später.
10 Minuten später. Also, die erste Brand.
Fangen wir mit der schlechten an.
Die schlechte Brand. Das ist die klassische Brand, zu denen ich in die Kundencalls komme. Mhm. Und das ist auch wirklich der häufigste Fall, dass man reinkommt, ja, nutzt ihr KI? Ja. Und was macht ihr so? Ja, wir nutzen ChatGPT. Und das ist so der Worst Case, würde ich sagen. Und dann guckst du in die Prozesse rein und es ist alles manuell.
Was machen die da mit ChatGPT, die schlechten?
Ach, die schreiben Texte, schreiben sich E-Mails vor, aber dann copy-pasten sie noch dann machen sie irgendwie mal eine Analyse. Im schlimmsten Fall posten sie noch irgendwelche Zahlen rein mit dem falschen Vertrag. Also du hast ja quasi also wenn du halt ein Team oder einen Businessplan hast, dann ist es so, dass halt die Daten nicht dazu benutzt werden, um zu trainieren. Und wenn du halt wenn du einen privaten Account hast und da deine Monatszahlen reinpostest, dann werden die halt verwendet zum Trainieren. Und wenn dann jemand fragt, wie sind denn die Monatszahlen von Brand X, dann werden die halt vielleicht geleakt.
Spannend, ja.
Genau, weil die halt ins Training mit reinfließen. Also das ist so Stand 1, wo eigentlich wirklich gar nichts passiert. Stand 2 ist, du hast so Management, vielleicht so ein paar Vorreiter im Unternehmen und die bauen sich so ein paar Tools, die nutzen vielleicht Lovable und das sind so die typischen Leute, die dann zu mir zu den Workshops kommen und dann sagen, ey, ich möchte wissen, wie ich Claude noch besser nutzen kann und ich habe mal ein MCP und ich habe hier eine Automatisierung gebaut aber wir haben noch nicht end-to-end die Prozesse angegangen. Und da ist es meistens auch so, dass das Data Warehouse und die Datengrundlage im Backend noch nicht wirklich gut ist. Und der absolute A-Player von Brand auf AI-Seite gesehen ist quasi, du hast ein funktionierendes Data Warehouse, also du hast eine Datengrundlage, die einfach stimmig, strukturiert ist.
Ja.
Alle Daten sind da, von Shopify, von Supplier-Seite, Kundensupport und so weiter. Und du hast die Daten so vorbereitet, dass du mit einem LLM drauf zugreifen kannst. Das Problem ist nämlich, wenn du jetzt, stell dir vor, du bist in Shopify und du hast alle deine Orders. So, 80 Millionen Orders im Jahr. Und wenn du jetzt Claude sagst, bitte rechne mir irgendwas aus, was auch immer, was es ist, Conversion Rate, keine Ahnung, auf alle Orders. So, dann kannst du dir vorstellen, platzt ihm der Kopf, weil es einfach zu viele Informationen sind, die er sich rausziehen muss.
Ja.
Was man also macht, ist, man schreibt mit Code vor, die Conversion Rate berechnet sich so und so, dann berechnest du die und dann kann Claude drauf zugreifen. So musst du es vorbereiten.
Ja.
Und wenn du das halt als Grundlage hast, dann kannst du super gut Prozesse automatisieren, weil du alle Daten richtig vorliegen hast. Klar. Und die KI kann sauber drauf zugreifen, der Claude kann sauber drauf zugreifen.
Ja.
Und das ist so, sage ich mal, die Parade-Brand, dass man eine saubere Datengrundlage hat und perfekt gibt es nie.
Ja.
Perfekt wäre natürlich, alles ist schon end-to-end automatisiert, so, aber ich sag mal, das Beste, was ich bisher sehe, ist, dass man dann jeder Mitarbeiter hat ein funktionierendes Cloud-Setup oder OpenAI oder wie auch immer. Das ist egal. Und sie sind dabei, Prozesse immer ongoing zu optimieren mit einer sauberen Datengrundlage im Backend.
Und wenn wir jetzt darüber schauen, wie viel Effizienzverlust bei den auch schlechteren liegt, wenn wir diese schlechteste Brand so als Angelpunkt benutzen.
Ja.
Wie in Prozent? Wie viel effizienter ist Company B und wie viel effizienter ist Company die größte, die beste?
Ich gehe nicht aus Bauchgefühl. Wir haben so ein paar Messungen gemacht bei Snox. Und zwar waren Prozesse, die automatisiert waren, achtmal schneller im Schnitt als Prozesse, die nicht automatisiert waren.
Krass.
Also von der besten bis zur schlechtesten Automatisierung einfach den Mittelwert gebildet.
Ja.
Und Also würde ich sagen, so von der schlechtesten bis zur besten Brand im Schnitt ungefähr 8-mal schneller.
Krass. Krass. Und ich habe noch eine Frage zu drei Brands. Nehmen wir als Beispiel drei Brands. Die eine macht 5 Millionen Umsatz.
Ich mag die drei Brands fragen.
Die eine macht 5 Millionen Umsatz, die nächste 25, die nächste macht 100 Millionen Umsatz im Jahr. Mhm. Wenn man diese Brands heute starten würde, wie viele Menschen, nehmen wir doch zwei Gründer, wie viele Menschen dazu brauchst du heute noch, um auf 5, 25 oder 100 Millionen Umsatz zu gehen?
Boah, das ist.
Aber absolutes Minimum. Alles läuft so gut wie möglich. KI Highflyer.
Das ist super schwierig zu sagen, was produktabhängig ist. Mhm. Ich mache mal Bauchgefühl. Also bei einer 5 Millionen Umsatz Brand würde ich sagen, brauchst du 10 bis 15 Leute. Mhm. Was produktabhängig ist. Also wenn du halt ein großes Produktentwicklungsteam hast, das brauchst
klar,
du immer.
Klar.
So, das hast du mit drin. Customer Support kannst du um die Hälfte reduzieren. Mhm. Und ansonsten so Operations kannst du schon sehr viel machen. Was du halt rausnehmen kannst, ist halt sehr viel so creative. Das ist halt aktuell sehr easy, da ranzukommen. Mhm. Brauchst vielleicht eine Person. Mhm. Gut, was hast du noch gesagt? 25 Millionen.
Ja.
Es skaliert halt sehr, sehr viel besser. Ich würde sagen, von 5 auf 25 Millionen kannst du vielleicht 5 Leute mehr.
Ach so, dazu nehmen.
Crazy. Ja. Mhm.
Was ist, du brauchst ein Grundgerüst, aber dann brauchst du nur so ein paar.
Du brauchst halt für alles, und das habe ich auch bei Snox gesehen, dass wir zum Beispiel dann das CRM-Team für international, für 4 weitere Märkte, haben wir noch eine Person eingestellt.
Crazy.
Und du brauchst halt immer weniger Leute. Das heißt, du kannst dann halt mit, was haben wir jetzt, bei Snox sind es jetzt 150 Leute. Mhm. Ich meine, natürlich sind wir auch anders gewachsen, aber ich würde sagen, auf, was war die letzte Zahl?
100 Millionen.
100 Millionen. Ich würde schon sagen, also du brauchst mindestens 50, wenn nicht, also es ist, wie gesagt, abhängig vom Produkt, abhängig vom Markt, aber mindestens 50, vielleicht auch Richtung 80 Leute.
Okay, aber es ist immer noch nicht viel im Gegensatz zu dem, was wir vor 5 Jahren noch
gemacht
haben.
Ja, voll. Aber immer so gesprochen, Idealumgebung.
Ja.
Weil du halt, also, und es wird nie ideal sein, weil du immer irgendwelche Wachstumsschmerzen hast, du kommst nicht perfekt hinterher mit dem Automatisieren und so.
Ja.
Genau.
Wenn wir KI-Agenten, Tokens und Mitarbeitergelder vergleichen, wie viel Geld kann man wirklich einsparen mit KI?
Ich vergleiche es mal mit dem Coding, was ich aktuell mache. Ich habe aktuell 4 Max-Pläne, also bei Cloud, die kosten ja 200 Euro. Mhm. Und was die mir abnehmen,
also die 4 Max-Pläne alleine.
Ja, okay. Weil ich habe so ein System gebaut, das halt immer nebenher codet. Aha. Und ist so ein System, ganz kurz abgerissen, du hast einen, der baut, einen, der roastet das die ganze Zeit. Ja. Und die machen so lange hin und her, bis sie sagen, ey, wir sind uns einig, dass das geil ist.
Ja.
So funktioniert das System.
Du hältst die KI gegeneinander auf.
Sozusagen. Hm. Ich habe auch auf LinkedIn gepostet, ich bezahle die KI dafür, sich selbst zu hassen. Mhm. Also wenn du drastisch sein willst, kannst du es so sagen.
Ja.
Und genau, und deswegen habe ich halt die 4 Max-Pläne und ich würde sagen, damit bin ich ungefähr 10-mal schneller. Also ich würde sagen, ich mache jetzt das gerade, wobei
aber 10... Aber wie teuer ist es denn, du bist 10-mal schneller, aber wie viel...
Also ich würde sagen, wenn ich 5 Entwickler einstellen würde, vielleicht ist es dann eher 5-mal schneller, aber 5 Entwickler könnten das leisten, wenn man jetzt nicht mit dem Setup arbeiten würde.
Und wie viel gibst du persönlich in deiner Firma monatlich für KI-Tools aus? Für deinen eigenen Bedarf, jetzt nicht für Kundensachen, wobei auch gerne Kundensachen, weil das müsste ja auch ein Mensch letztendlich machen.
Also die Max-Pläne allein sind ja schon 800 Euro.
Ja.
Und ich würde sagen, insgesamt ungefähr 2.500 Euro für Tools und Hosting. Und teilweise hoste ich auch noch ein paar Tools für Kunden, Generierung und so weiter.
Aber das spart ja schon einiges ein, weil sagen wir mal, es sind die 2.500.
Ja.
Und sagen wir mal, ein Entwickler würde 7.500 kosten im Monat, inklusive mit allem drum und dran. Der braucht ja einen Laptop und Steuern zahlen, Krankenversicherung, Arbeitnehmerkosten. Kommt ja viel dazu. Mal sagen wir, da ist dann bei 5.000, 6.000 fix und dann bis mehr 1.000, 2.000 Euro on top.
Ja.
Und bei 5 Leuten mal 7.500 bist du halt bei, was sind das, 37.500 Euro.
Ist halt tricky, weil du musst es ja vergleichen zu vorher und jetzt.
Ja,
weil wenn ich jetzt einen Entwickler, ich habe jetzt einen eingestellt, das ist halt eine Rakete, wenn der dann Vollzeit
hast entwickelt. Hast du einen gefunden? Wir haben
ja zusammen. Ja, genau. Geil. Ich habe einen gefunden. Vielen Dank nochmal dafür.
Ja, sehr gerne.
ja, können wir gerne auch gleich mal drüber sprechen, wie da die Journey war.
Ja, ja.
Aber ja, genau, also ich habe jetzt einen gefunden, das ist halt einfach eine Rakete. Dann.
Cool.
Und wenn der halt Vollzeit dann entwickelt,
ja,
mit AI-Tools, dann kannst du es halt schlecht vergleichen.
Ja.
Ist es dann wie vorher, wie nachher, aber
ja.
Ja.
Wir haben ja dann Recruiting-Sachen zusammen aufgebaut. Also, aber wie hast du jetzt jemanden ausgewählt? Also, was waren so die Sachen, wo du gesagt hast, Alter, der ist es?
Das war ehrlich gesagt einfach der Case. Wir haben ja zusammen einen Case designed, und den habe ich dann halt den Leuten, die ich dann, also wir haben ja auch erst vorgescreent und dann quasi eingeladen, erstes Gespräch, Telefonat und danach quasi ein Case, den wir quasi online gemacht haben, live. Und ich habe den echt, wir haben den echt stramm designed. Und dann habe ich halt gesehen, alle sind dran gescheitert, also haben nicht geschafft, und der ist halt in der Hälfte der Zeit einfach umgesetzt. Also. Richtig. Und dann habe ich halt, dann war der Vibe noch cool.
Ja.
Du merkst dann ja so, wenn du Witze machen kannst über so Techie-Sachen,
ja,
ist halt safe, richtig nerdig, aber dann merkst du so, okay, der Junge hat halt richtig Bock und er hat halt einen Vibe, der geht auch auf Google-Sachen, also Google-Meetups, ist irgendwie in irgendwelche Microsoft-Offices gegangen, around the globe, so.
Cool.
Und ja, da habe ich einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl bei. Jetzt ist er gerade erst da. Jetzt schauen wir mal, aber ich bin super happy gerade.
Ich habe auch letztens gehört, dass Humor ist die beste Möglichkeit, um seine Intelligenz gegenüber Fremden zu beweisen.
Spannend, erzähl mal.
Wie? Naja, wenn du neue Leute triffst, du kannst ja nicht sofort sagen, wie schlau jemand ist. Mhm. Und vor allem, nehmen wir an, du bist im Marketing und du triffst jetzt eine Gehirnchirurgin. Mhm. Wie sollen die gegenseitig jetzt abschätzen, wie intelligent der andere ist? Mhm. Weil die haben ja ganz andere Fachgebiete. Aber Humor ist etwas, zum einen, das alle haben. Das heißt, jeder checkt halt Humor. Und vor Humor musst du schlau sein. Gute Witze sind schwierig, dich auszudenken. Und daher kannst du mit Humor gegenüber Fremden gut beweisen, jetzt wer wie schlau ist.
Stimmt. Habe ich so nicht drüber nachgedacht. Ja. Aber so eine gewisse Wortgewandtheit, wenn du die dann raushauen kannst.
Ja.
Ja, stimmt.
Ein paar Fragen noch aus der Community zum Abschluss, Leon. Und übrigens auch, kommentiert ihr gerne zu Hause auch mal, wie ihr gerade KI nutzt, sei es bei Spotify, YouTube. Schreibt in die Kommentare, was war so das Coolste, was ihr letzten Monate mitgemacht habt. So, ein paar Fragen. Einige auch von Yves Schleich aus Frankfurt. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Er ist auch KI-Experte, gerade selbstständig. Richtig cooler Typ. Okay, fangen wir mal hier an. Wo hast du schon erlebt, dass Menschen und Agents wirklich im selben Team arbeiten, nicht nebeneinander, sondern im selben Workflow? Wie sieht das konkret aus?
Wo habe ich es erlebt? Also bei mir selbst eigentlich. Und wenn wir mit Kunden arbeiten, ist es eigentlich immer der gleiche Workflow. Mhm. Dass zum Beispiel, wenn Feedback kommt, dann wird es bei mir automatisch in dem Setup, was ich gerade beschrieben habe, mit Granola, Asana und so weiter. Und dann wird auch direkt entwickelt. Also ich habe es halt so gebaut, wir haben einen Call, da wird Feedback, dann schreibe ich es auf, dann wird es automatisch in das Spec geschrieben und dann wird schon ein Draft entwickelt quasi. Und dann werde ich wieder getriggert, dann gucke ich einmal drüber, dann iterieren wir und dann geht es wieder zum Kunden. Und das ist ein kompletter Workflow, der schon komplett Agent und Human in the Loop quasi ist.
Ja, nice. Nice. Dann nächste Frage. Wenn du dir eine Firma in 3 Jahren vorstellst, wer stellt da wen ein? Stellen Menschen noch Menschen ein oder stellen Menschen zunehmend Agents ein und wer managt die dann?
Spannend. Ich bin der Meinung, dass man in der heutigen Zeit immer nach was unersetzlich Menschlichem suchen sollte. Mhm. Das ist so ein bisschen meine These, weil ich bin auch ein großer Fan von Human Connection. Mhm. Und ich glaube, dass Zusammenarbeit sowas ist, was man nicht ersetzen kann.
Mhm. Ja.
Und deswegen glaube ich, dass Menschen weiterhin Menschen einstellen werden. Ich glaube, die Einstellung wird ein bisschen zurückgehen, zumindest temporär. Ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht mit, wie sehen dann die Arbeitsbilder aus, wie wird sich das entwickeln. Ich glaube schon irgendwie an eine Produktivität in der Zukunft, dass sich vielleicht die Arbeitsbilder einfach ein bisschen ändern werden. Mhm. Also ich bin da eher optimistisch, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass das Screening und zumindest der analytische Teil des Screenings, der Bewerbungen, da muss man dann natürlich aufpassen, persönliche Daten raus und so weiter, dass man das, und das geht auch heute schon, dass man das automatisieren kann. Und dann dieses Nervige, ich muss jetzt 150 Bewerbungen durchklicken. Ja. Keine Ahnung, ob der die Anforderungen erfüllt oder nicht. Guck mir kurz das Bild an, ja, was ist. So, sondern da ist die Datengrundlage und die Empfehlung, die die KI geben kann, glaube ich, sehr wichtig, mhm, und sehr gut, weil sie viel besser darin sind, analytisch zu sein.
Ja.
Aber dieses Bauchgefühl, was ich gerade auch bei meinem Mitarbeiter beschrieben habe, ist, passt er zu mir, passt er zum Team, hat er eine geile Attitude, so weiter. Mhm. Ich glaube, das lässt sich schwierig rauscoden oder raus mit der AI machen.
Ja, ja. Dann nächste Frage, wenn du 3 Jahre vorausschaust, Leon, was denkst du, welche Stellen bei Ecom Brands werden dann essentiell sein und richtig wichtig und welche Stellen wird es in 3 Jahren vielleicht gar nicht mehr geben?
Ich nenne dir was eine. Ich glaube, so eine AI Stabsstelle, mhm, ist, glaube ich, essentiell für jede Brand. Mhm. Das ist so ein bisschen meine eigenen Lorbeeren, mhm, aber es hat sich einfach bei Snox gezeigt, dass diese Rolle, die ich hatte, ist egal, ob ich das jetzt war oder nicht, einfach super gut war, um diese Kultur, mhm, von wir machen jetzt AI voranzubringen. Mhm. Und deswegen hat jetzt bei Snox gerade jeder arbeitet an irgendwas. Mhm. Also jeder baut sein eigenes Ding und aber auch gut abgestimmt, so diese Identity reinzubringen. Das wird in 3 Jahren, weil es einfach das neue Ding ist, super, ja, wichtig sein. Und wo ich glaube, was sehr zurückgehen wird, ist sowas wie entweder Customer Support oder Grafikdesign. Also ich glaube leider, dass Grafikdesign vor allem jetzt im Bereich Static Ads sehr, sehr schnell zurückgehen wird.
Und was denkst du, wenn es um Juniors geht? Was wir sehen, ist ein starker Rückgang bei Juniorstellen. Die haben echt ein Problem, die Leute, die jetzt auf dem Arbeitsmarkt gehen. Was denkst du, weil du kannst ja halt die leichtesten Sachen am leichtesten mit KI nachbauen. Mhm. Was wird das mit den jungen Menschen machen?
Ich verstehe den Pain. Ich glaube, dass man sich selbst, wenn ich jetzt Junior wäre, dass man sich selbst diesen Skill mit KI einfach effizienter zu sein aneignen sollte und damit reingehen sollte.
Ja. Verstehe. Also das heißt, die Junior stehen halt in der eigenen Verantwortung. Die können ja nicht mehr sagen, ich bin Marketer, gebt mir einen Marketingjob und bringt mir alles bei, sondern ich suche erst Erfahrung und ich bringe mir halt selber bei, wie ich Bilder prompte, wie ich Designs mache, wie Ads funktionieren, wie ich tracke und das kann ich in die Firma mit einbringen.
Weil es ist ja auch so, wenn du jetzt einen Junior hast, der eigenverantwortlich arbeitet und der richtig Bock hat auch auf KI und dann super effizient ist und schnell lernt, wer will den denn nicht einstellen? Klar. Also ja, viele gucken immer nach Berufserfahrung, aber aus meiner Sicht ist es schon so, dass ein Junior, der Bock hat, heute viel wertvoller ist als noch vor 3 Jahren, weil der halt viel schneller lernen kann und seinen eigenen Output viel schneller verbessern kann, wenn er Bock hat, diesen expliziten Skill, wie prompte ich die KI, dass sie macht, was ich will, meistert. So.
100 Pro. Leon, zum Abschluss. Ich habe noch so 2 kleine Spiele mitgebracht, die wir häufiger im Podcast haben. Das erste Spiel, Hire or Fire.
Hire or Fire.
Das ist, ich stelle dir jetzt 5 Leute vor und du musst sagen, hire or fire. Also würdest du die einstellen oder würdest du die feuern?
Ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung.
Ja. Also das Erste, ein KI-Könner, also absoluter KI-Profi, ist aber von der Schule geflogen wegen Schlägereien auf dem Pausenhof.
Hast du noch mehr Informationen?
Nee.
Ich glaube, ich würde ihn nicht einstellen.
Ich auch nicht.
Weil Schlägerei und so, dann das macht ja nur Stress.
Klar, das ist schwierig. Okay, nächster. Absolute fachliche Granate, aber nutzt noch nicht viel KI.
Kommt drauf an, ob er bereit ist, sich reinzufuchsen, ob man das merkt.
Ja. Okay, top. Aber also Tendenz? Du musst Hire or Fire sagen. Wir haben ja nicht mehr Infos, schnelle Entscheidung müssen.
Wenn er dann Fire, weil Fire. Wenn er nicht jetzt schon KI nutzt, dann keine Ahnung, hat er überhaupt einen Drive, weiß ich nicht.
Also verstehe. Fire. Kann ich nachvollziehen. Das nächste, Designerin, die ist sehr, sehr gut, aber will generative KI nicht nutzen, weil ihre Designs einfach noch einen Tick besser sind.
Fire. Ja.
Dann jemand, der fachlich sehr gut ist, also auch inklusive KI, Granate, aber menschlich einfach ein bisschen unsicher. Also nicht menschlich schwierig, aber einfach eine sehr unsichere Person. Und die erwähnt gegenüber dir im Interview, dass er Claude für emotionalen Support nutzt.
Haja.
Und das Letzte, ein richtig heftiger Developer, Aber er gesteht ihr ein, dass er sich eine KI-Agentin als Freundin gebaut hat, die er jetzt datet.
Ich würde den einstellen. Es ist mir egal, was die privat machen. Also ja. Ist ja alles in Ordnung, wenn er einen guten Job macht und wenn er in Ordnung ist von der Persönlichkeit. Ja. Genauso der andere. Also
kennst du einen, der eine Freundin irgendwie über eine KI-Freundin hat?
Nicht gehört. Nee. Ich weiß, dass es das gibt.
Ja.
Und ich weiß, dass das gerade, habe ich letztens auch einen Artikel drüber gelesen, dass das gerade so ein richtiger Hype ist. Und dass gerade richtig crazy viel Traffic über diese Seiten geht. Und ich war so, ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Also,
es nennt sich, ich glaube, es wurde letztens irgendwie Emotional Porn genannt.
Echt?
Ja, weil du kannst halt einfach alles nachbauen. Du bekommst halt emotionalen Support, das ist natürlich unecht. Du sprichst mit einem am Computer.
Ey, das ist so surreal.
Aber die weiß natürlich mehr, die Einfühlsamer weiß mehr als alle anderen. Du kannst ja auch sagen, sei mal nicht so fies, sei mal netter, ermutige mich mal, egal was ich sage, kannst ja alles machen.
Ja, crazy. Und der macht halt immer, was du willst, dann kriegst du keinen Gegenwind.
Ja, crazy. Dann, und zum letzten Spiel, Ranking.
Ranking.
Ich sage dir jetzt 5 KI-Tools und du musst sie ranken auf einer Skala von 1 bis 5. Ohne zu wissen, was als nächstes kommt.
Okay.
Na, also ich sag dir was und sag dir zum Beispiel 4.
Okay, KI-Tools.
Ja, KI-Tools.
Ja.
ChatGPT.
Darf ich halbe Sachen machen? Mhm.
Okay. Dann. Du musst am Ende die Plätze 1 bis 5 vergeben haben.
Ach so.
Also du musst jetzt irgendwie sagen Nummer 1 und Nummer 4 und dann ist diese Sache da gesetzt, dann kommt die nächste, dann musst du die einordnen.
Okay.
Leon, hörst du unseren Podcast nicht? Ich mache jedes Mal. Das ist ja.
Ich höre.
Also wirklich, das löschen wir. Wir löschen alles Material. Wir laden hier nur treue Leute ein.
Muss alles nachgucken. 3.
3. Claude.
5.
Das Schlechteste?
Ach so, dann 1.
Also Claude.
Ja, also ich dachte,
Claude 1?
Punktzahl 1 bis 5. Aber
ach so, nee, Ranking.
Claude ist das Beste.
Okay, und 3 ist ja egal.
Ja.
Weil von uns das Gleiche.
Also okay. Cloud auf die 1.
Cloud auf die 1, ChatGPT auf 3, Langdog.
4.
Gemini.
Ja, ich weiß nicht, was kommt, aber es muss eigentlich.
Ich weiß doch, was kommt. Also.
Ja. Ich mache Gemini auf die 5, wohl wissend, dass das Image-Modell gut ist, aber ChatGPT hat auch 1, deswegen.
Ja, das stimmt. Und zum Schluss Lovable.
2 dann.
Auf der 2?
Ja.
Wie haben wir jetzt dein Ranking? Weißt du das aus dem Kopf?
Claude ist 1, Lovable ist 2, ChatGPT ist 3, Langdog ist 4, Gemini ist 5. Ich bin happy.
Cool, ist gut. Cool. Das ist spannend, weil ich vergesse immer, was die Leute sagen, aber alle meine Gäste, die wissen immer noch im Kopf, was wo ist. Ich glaube, wenn man die Frage beantwortet, kann man sich vielleicht merken.
Ich habe mir so eine Leiter vorgestellt.
Genau.
Und dann habe ich die Logos nebendran gepackt.
Ja, okay. Nice. Ja, cool, Leon. Danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn die Leute sagen, Alter, meine Brand braucht Support, wie kommen die an dich ran?
Einfach auf meine Website gehen. Mhm. Das ist circlyboringkleinundzusammen.com. Da könnt ihr euch ein Gespräch buchen, wenn ihr Bock habt. Meistens ist das Problem immer, sie wissen nicht genau, was gebaut wird. Und dann quatschen wir einfach mal drüber.
Ja.
Ganz ehrlich, ich habe auch manchmal Calls, wo ich sage, Leute, macht's in-house, macht mehr Sinn oder so. Klar. Aber ich schaue immer erstmal rein in die Prozesse und ich glaube, das macht in einem lockeren Gespräch
am
meisten Sinn.
Cool, dann vielen Dank, dass du dabei warst, Leon.
Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Cool, und wenn ihr sagt, ey, wir brauchen Support im Hiring, diese ganzen coolen Leute, die KI bedienen, die haben wir einfach nicht. Oder wir brauchen im Marketing jemanden, der das und das kann. Wir brauchen im Finance jemanden, der das und das kann. Haut uns an. Bei uns bekommt ihr innerhalb von 7 Tagen richtig geile Bewerber auf dem Silbertablett. Startup in der Stehe, mein LinkedIn. Haut uns gerne an. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Hire or Fire, der Startup-Talk mit Jan Lütje-Toden.